Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt Sie heute Detlef Karg. Guten Abend. In dieser Sendung wird uns heute vor allem das Weltgeschehen beschäftigen. Die Finanzminister der G20-Staaten haben ihr Treffen im japanischen Fukuoka beendet. Dazu gleich der erste Bericht. Weiter geht es mit den Protesten Hunderttausender in Hongkong, die gegen ein neues Gesetz demonstrieren, das Auslieferungen nach China erleichtern soll. Außenminister Heiko Maas hat seinen Besuch in Abu Dhabi beendet und steht vor der wichtigsten Etappe seiner Reise morgen in Teheran. Danach blicken wir nach London, wo weiterhin Positionen im Hinblick auf den Brexit aufgebaut werden. Um neue Positionen geht es auch im politischen Berlin, das weiterhin von Umfragen, Krisen und Europawahlergebnissen getrieben wird. Zudem berichten wir aus Köln, wo heute des Nagelbombenanschlags durch den NSU vor 15 Jahren gedacht wurde. Und zum Schluss erwartet uns ein Bericht aus dem Sudan, wo die Opposition zu Streiks gegen die Militärregierung aufgerufen hat. Es war ein Vorbereitungstreffen der Gipfel der G20-Finanzminister im japanischen Fukuoka, bei dem eine erste Basis gelegt werden sollte für den eigentlichen Gipfel der G20-Chefs Ende diesen Monats in Osaka. Überschattet wurde das Treffen vom Handelsstreit zwischen den USA und China und generell werden ja bewährte internationale Instrumente der Zusammenarbeit immer wieder von den USA in Frage gestellt. Und so gab es kurz vor Schluss auch noch einmal Streit um die Abschlusserklärung. Mehr von Katrin Erdmann.
Handels- und geopolitische Spannungen haben sich verstärkt, heißt es im ersten Absatz des vierseitigen Abschlussdokuments der G20-Finanzminister. Eigentlich hätte direkt dahinter ein gemeinsamer Appell stehen sollen, diese Spannungen, gemeint sind natürlich China und die USA, zu beenden. Doch das haben die USA verhindert. Stattdessen heißt es nun:
Letztendlich haben sich alle gemeinschaftlich dazu committed, zu sagen, dass es wichtig wäre, die gegenwärtigen Handelsspannungen zu überwinden.
Bundesfinanzminister Olaf Scholz hofft, dass das nun beim nächsten Gipfel gelingt, wenn sich Amerikas und Chinas Präsident Ende Juni im japanischen Osaka treffen. Wo die Knackpunkte liegen, konnte oder wollte er jedoch nicht sagen. Die Weltwirtschaft, so machte Bundesbankpräsident Jens Weidmann deutlich, leide auf jeden Fall unter dem anhaltenden Konflikt. Abschottung hält er für den falschen Weg.
Unseren Berechnungen zufolge könnten die bereits umgesetzten Strafzölle in den USA und China den Welthandel um mittelfristig 1% reduzieren. Sollten die Zölle wie angedroht auf alle US-Einfuhren aus China ausgedehnt werden, könnten sich diese Einbußen sogar auf 1,5% erhöhen.
Die ganze Stimmung sei eingetrübt, soweit man weiter.
Das wäre natürlich das beste Konjunkturprogramm für die Weltwirtschaft, wenn die Konflikte beigelegt werden könnten und die Unsicherheit reduziert wird.
Doch während Deutschland bei diesem Thema nur bedingt Einfluss haben dürfte, spielte es bei einem anderen, nach Angaben des Bundesfinanzministers Olaf Scholz, ganz vorn mit. Digitalkonzerne schon bald stärker als bisher zu besteuern und Steuerschlupflöcher einzudämmen.
Es ist so, dass wir im nächsten Jahr mit Ergebnissen rechnen können, was die Frage Besteuerung der Digitalwirtschaft betrifft. Und dann geht es eben auch darum, diese Regeln europaweit und in Deutschland einzuführen.
Auch wenn es noch an Details und an einem Gesetz fehlt, so ist die Grundlinie doch klar. So jedenfalls steht es im Abschlussdokument der G20-Finanzminister. Wie hoch ein Unternehmen besteuert wird, soll danach davon abhängen, wo die Wertschöpfung erlangt wird, also produziert wird, und nicht mehr, wo der Firmensitz ist. Weil große Industrieländer wie Deutschland dabei aber eher draufzahlen würden, hat sich Scholz vor allem für die zweite Säule stark gemacht, eine globale Mindestbesteuerung. Der Minister ist zufrieden.
Ich finde das also eine gute Sache. Solche großen weltweit agierenden Konzerne, die Wege gefunden haben, viel weniger zum Steueraufkommen beizutragen als mittelständische Unternehmen und als die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, werden es also schwerer haben, in der Zukunft diese Praxis fortzusetzen.
Wie hoch diese Steuer sein wird und wie viel Deutschland davon profitieren wird, wollte der Finanzminister nicht sagen. Nur so viel. Deutschland wird dabei keine Miesen machen.
Soweit der Bericht von Katrin Erdmann. Wir bleiben in Asien. Heute haben Hunderttausende in Hongkong erneut ein starkes Zeichen für Menschenrechte und eine unabhängige Justiz gesetzt. Ihr Protest richtete sich gegen ein Gesetz, das es Hongkonger Behörden erlauben würde, auf Ersuchen Chinas Verdächtige leichter als bisher auszuliefern. Markus Pfalzgraf hat den Tag in Hongkong verfolgt.
Ein Land, zwei Systeme, steht auf vielen Plakaten in Hongkong, die über soziale Medien verbreitet werden. Diese Formel gilt, seit die ehemalige britische Kolonie wieder ein Teil Chinas ist, aber eben Freiheiten hat, die auf dem Festland nicht gelten. Genau diese Freiheiten sehen die Menschen in Gefahr, die zu Hunderttausenden auf die Straße gehen. Manche mit gelben Schirmen, dem Symbol der Demokratiebewegung von 2014. Sie fürchten, dass Festland China die Axt anlegen könnte an den Rechtsstaat in seiner Sonderverwaltungszone.
Hong Kong, of course, has independent courts, an independent judiciary that has generally been seen as world class.
Hongkong hat unabhängige Gerichte, eine Justiz von Weltruf. Aber jetzt mit dem Auslieferungsgesetz bräuchte das Festland nur Hinweise gegen Verdächtige und Hongkong müsste sie ausliefern. Aber das besorgt viele Menschen, weil sie die Fälle von politischer Verfolgung in Festlandchina kennen. Keine Anwälte, keine offenen Gerichtsverfahren.
So many cases in mainland China where they go after people for political reasons, where people are not afforded lawyers, there's no open trials.
Sagt William Nee, Menschenrechtler bei Amnesty International in Hongkong. Doch die Stadtregierung besteht darauf, es gehe nicht um politische Vergehen. Nur bei schwersten Verbrechen, die in Hongkong und im Zielland zu längeren Haftstrafen führen, sollen Verdächtige ausgeliefert werden können. Aber eben auch nach China, mit dem Hongkong kein Auslieferungsabkommen hat, weil es ja eigentlich dasselbe Land ist. Die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam will eine Gesetzeslücke schließen. Letztlich müssen wir uns fragen, ob wir wirklich weiter dieses Schlupfloch zulassen und ein sicherer Hafen für flüchtige Straftäter aus aller Welt sein wollen. Doch trotz Änderungen an dem geplanten Gesetz richtet sich die Kritik zunehmend direkt gegen die Regierungschefin. Inzwischen fordern Demonstrierende den Rücktritt von Carrie Lam. Ihr Kurs könnte längst nicht nur unbequeme Aktivisten treffen, sondern der Willkür von Festlandchina Tür und Tor öffnen. Auch das fürchten Protestierende, die im Laufe des Tages zu Hunderttausenden über die Hauptverkehrsstraßen in Hongkong zogen. Aber das Wichtigste für sie sind Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit, wie sie nirgendwo sonst in China gelten.
Markus Pfalzgraf informierte. Ein Krisenmammutprogramm hat sich Bundesaußenminister Heiko Maas über Pfingsten vorgenommen. Nach dem Besuch in Bagdad gestern standen heute in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, Gespräche an. Die Emirate gelten als Partner der Saudis, die im Jemen einen Stellvertreterkrieg gegen den Iran führen. Unser Korrespondent Klaus Remme begleitet den deutschen Außenminister. Ich habe ihn vor unserer Sendung gefragt, ob die Gespräche in Abu Dhabi etwas gebracht haben.
Na, ich denke schon. Zumindest haben wir eine andere Tonlage gehört. Heiko Maas ist ja im Moment auf dem Weg nach Teheran und insofern hat er jetzt die Sicht der Dinge des Lagers, die dem Iran ausgesprochen kritisch gegenüberstehen, in fast allen Fragen als Gegner beim Jemenkrieg gegenüberstehen. In Sachen Atomabkommen haben wir eben in der Pressekonferenz feststellen können, dass die Differenzen da sind, aber nicht so stark wie zum Beispiel zwischen Washington und Teheran oder Washington und den europäischen Verhandlungspartnern. Der Außenminister der Emirate der Vereinigten, Scheich Abdullah, wurde gefragt, ob er es richtig findet, dass Deutschland alles unternimmt, um dieses Abkommen zu erhalten. Und er hat gesagt, vermutlich ist alles besser, was erreicht, was dazu beiträgt, das Abkommen zu erhalten. Was interessant ist, weil es ein Kontrast ist zu der Tatsache, dass die Vereinigten Arabischen Emirate, als Donald Trump vor gut einem Jahr aus dem Abkommen ausgestiegen ist, diejenigen waren, die applaudiert haben.
Hat Heiko Maas nach den Gesprächen irgendwas gesagt?
Na, er hat natürlich seine Haltung betont, die bei dieser Reise eigentlich sowohl in Bagdad wie auch in Jordanien, jetzt in den Vereinigten Arabischen Emirate, aber auch in Teheran durchscheinen wird. Nämlich, dass er da ist, einerseits um allen Gesprächspartnern zuzuhören und andererseits zur Deeskalation aufzurufen. Er hat gesagt, alle tragen dafür Verantwortung. Das sagte er in Abu Dhabi und sagte dann, ich werde es auch an der, was sagte er wörtlich, am anderen Ufer des Golfes werde er die gleiche Botschaft haben, dass diese Verantwortung da ist. Natürlich gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Hier bei den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde darauf hingewiesen, dass es nicht nur um das Atomabkommen geht, sondern dass Irans Rolle in der Region, die Unterstützung von Gruppen in der Region, die im Westen klar ins terroristische Lager verortet werden, oder aber das ballistische Raketenprogramm der Iraner große Sorgen macht. Auch die Europäer sehen diese Aspekte kritisch, aber sie sind nun einmal nicht Teil des Abkommens.
Jetzt steht ja morgen Teheran auf dem Programm, sozusagen der Höhepunkt der Reise, dessen, was Heiko Maas erreichen will. Nun hat der iranische Außenminister Zarif heute bereits verlauten lassen, er wolle morgen keine leeren Versprechungen von Heiko Maas hören. Er fordert, dass die Europäer zu ihren Zusagen stehen im Atomabkommen. Bringt dieser Druck Heiko Maas in Zugzwang?
Ich vermute, Außenminister Zarif, ein alter diplomatischer Fuchs, der dieses Abkommen mit ausgehandelt hat, wird wissen, was er von Heiko Maas hört. Er weiß, was er erwarten kann von den Europäern ohne die Amerikaner. Der politische Wille, dieses Abkommen zu erhalten, der ist sicherlich auch für die Iraner unbestritten. Und genauso klar ist, und ich vermute, diese Botschaft hat Heiko Maas im Gepäck, dass die Europäer alleine nicht in der Lage sind, die wirtschaftlichen Vorteile zu bringen, die sich Teheran von diesem Abkommen erhofft hat. Noch dazu, wodurch die amerikanische Sanktionspolitik eine Hürde ist, die die Europäer so nicht ausgleichen können. Sie haben ein Konstrukt entwickelt, Instex, das einen Handel mit dem Iran erlauben soll, gegen die Sanktionspolitik der Amerikaner. Aber wir wissen um die Tatsache, dass viele Unternehmen und Banken Angst haben vor diesen Sanktionen und deswegen den Handel mit dem Iran schon drastisch eingeschränkt haben.
Ja, richtig, Herr Remme, Sie sind da ein Experte. Ihre Einschätzung zum Schluss vielleicht: wird Heiko Maas es morgen erreichen können, dass der Iran bei der Stange bleibt, trotz allen Drucks und der vielen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die es im Iran ja weiterhin gibt?
Das ist die Hoffnung der Europäer. Sie wissen, es gibt die Frist 7. Juli, die der Iran jetzt einmal gesetzt hat, um sich wirtschaftliche Vorteile klar auf dem Papier zeigen zu lassen. Aber ich sagte es, die Spielräume der Europäer sind eng. Die Hoffnungen beruhen darauf, dass der Iran einsieht, dass es auch politisch, nicht wirtschaftlich, aber politisch sinnvoller ist, im Abkommen zu bleiben und damit die Eskalation in Grenzen zu halten.
Soweit diese Einschätzungen von Klaus Remme, unterwegs mit Bundesaußenminister Heiko Maas. Let the lion roar, lass den Löwen brüllen, so ließ Boris Johnson aus London vollmundig wissen und meinte damit die Drohung, dass man nun endlich Volkeswillen Nachdruck verleihen wolle, wobei mit Stand heute nicht mehr so klar sein dürfte, ob noch eine Mehrheit der Briten die EU wirklich verlassen will. Nach der never-ending Brexit-Story der vergangenen nunmehr 3 Jahre wissen die in der EU verbleibenden Europäer aber schon lange, dass so manche britische Raubkatze dann doch als Papiertiger endete. Wer sich in London nun in der Post-May-Ära auf welche Weise positioniert, das weiß unser dortiger Korrespondent Friedbert Meurer.
Lange hatte Boris Johnson öffentlich geschwiegen. Jetzt meldet er sich mit dem Vorschlag zu Wort, die der EU zugesagten Milliarden erst einmal nicht zu überweisen. Unsere Freunde und Partner müssen verstehen, sagte Johnson in einem Interview der Zeitung Sunday Times, dass wir erst größere Klarheit benötigen, wie es weitergeht. Teile des Interviews veröffentlichte die Zeitung als Audiomitschnitt.
I always thought it was extraordinary that we should agree to write that entire check.
Ich habe es immer für außergewöhnlich gehalten, dass wir den vollständigen Scheck anweisen sollen, bevor wir einen Abschlussvertrag haben. Das finde ich ungewöhnlich, zu zahlen, bevor wir einen Vertrag über unser künftiges Partnerschaftsverhältnis abschließen.
But it was extraordinary that we agreed to pay the money in advance of a deal on the future partnership.
Das klingt nach einer Kampfansage an die EU. Andererseits plante auch die scheidende Premierministerin Theresa May nie, die Summe auf einen Schlag zu bezahlen. Die Rede war davon, dass sich die Zahlungen über 20 Jahre strecken können. Außerdem ist Johnson offenbar zur Zahlung bereit, möchte aber Garantien, zum Beispiel für einen Freihandelsvertrag. In London überbieten sich derweil die 11 Nachfolgekandidaten bei den Tories mit Vorschlägen. Einige, wie die frühere Sozialministerin Esther McVey, erwägen allen Ernstes, die Queen zu bitten, das widerspenstige Parlament zu suspendieren. Wir würden alle Instrumente benutzen, die uns zur Verfügung stehen. Ich würde mich nicht freuen, es zu tun, aber ich werde jedes einzelne Gesetz zu Hilfe nehmen. Das Parlament vorübergehend zu suspendieren, galt bislang als undenkbar, auch weil damit die Queen in den Kampf um den Brexit hineingezogen würde. Der Vorschlag wird auch von Boris Johnson nicht geteilt. Umfragen zufolge liegt er in der Gunst seiner Partei weit vorne. Die meisten seiner innerparteilichen Kontrahenten befinden sich dagegen derweil mitten in einer bizarren Drogenaffäre. Vor allem Johnsons aussichtsreichster Gegenkandidat, Umweltminister Michael Gove, ist angeschlagen. Gove musste zugeben, dass er mehrmals vor etwa 20 Jahren Kokain geschnupft hat.
It was a crime, it was a mistake. I deeply regret it.
Das war ein Verbrechen und ein Fehler. Ich bedauere das zutiefst. Ich kann von Glück reden, dass ich nicht mit Haft bestraft wurde. Ich sehe seitdem den Schaden, den Drogen anrichten können. Es tut mir außerordentlich leid.
And that's why I deeply regret the mistake that I made.
Der Wettstreit um die Nachfolge Theresa Mays versinkt damit schon gleich am Anfang zu Teilen im Morast. Das Lager von Michael Gove beschuldigt nämlich namentlich eine ehemalige Mitarbeiterin, die Enthüllungen den Zeitungen gesteckt zu haben. Diese Mitarbeiterin gehört jetzt zum Kampagnenteam von Dominic Raab, dem früheren Brexit-Minister. Auch er macht sich Hoffnungen darauf, neuer Premierminister zu werden.
Aus London war das Friedbert Meurer. Positionen aufbauen, das bewegt derzeit auch das politische Berlin nach dem Erstarken der Grünen, zumindest bei der Europawahl, dem Umgang der Union mit Videokünstlern im Internet, die dort politisch motivierte Botschaften verbreiten, und dem scheinbar unaufhaltbaren politischen Verfall der SPD. Bleibt das alles so oder ist das nur eine Momentaufnahme? Das fragen sich Bürger und Handelnde derzeit gleichermaßen. Gudula Geuter meldet sich aus unserem Berliner Studio.
Für Ralf Stegner geht es um Rot-Rot-Grün in dieser Reihenfolge. Ziel sei es, wieder stärkste Kraft diesseits von CDU und CSU zu werden, so der SPD-Vizechef gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Natürlich sei das Bündnis für die SPD die strategische Alternative. In der Süddeutschen Zeitung hatte auch Malu Dreyer, Teil des Interims-Führungstrios der Partei, betont, erfahrungsgemäß steige die Unzufriedenheit in der Gesellschaft nach langer Regierungszeit einer großen Koalition. Ein Linksbündnis sei da natürlich eine Option. Im Handelsblatt formuliert Stegner Bedingungen. Die Linkspartei müsse sich von linksnationalen Positionen trennen und Regierungsverantwortung auch wollen. Die Grünen wiederum müssten sich entscheiden. Für Jamaika-Koalitionen oder soziale und progressive Bündnisse. Das aber tun die Grünen vor Wahlen schon seit vielen Jahren nicht mehr. Dass sich die Partei in Bremen relativ schnell für ein Linksbündnis und gegen Jamaika entschied, bezeichnete Parteichef Robert Habeck als regionales Phänomen.
Wir sind 2 Jahre vor der Bundestagswahl, Stand jetzt. Insofern sind alle Spekulationen über Bündnisse danach und über diese ganzen Farbspielen eigentlich Unsinn.
Auch die grüne Fraktionschefin im Bund, Katrin Göring-Eckardt, will die Bremer Entscheidung nicht als Signal für den Bund verstanden wissen. Die habe vor allem mit der örtlichen FDP zu tun gehabt. Gleichzeitig wirft sie im Gespräch mit der Funke Mediengruppe der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer vor, ihre Partei nach rechts gerückt zu haben. Kramp-Karrenbauer wiederum greift in der Bild am Sonntag die Grünen an. Der Fall Bremen zeige, dass sich die Grünen im Zweifel nicht für bürgerliche Politik, sondern für links entschieden. Wer von einer neuen Regierung träume und grün wähle, müsse wissen, dass er mit der Linkspartei aufwachen könne. Derweil steht Kramp-Karrenbauer in der eigenen Partei weiterhin unter Beobachtung. Armin Laschet, der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, antwortet in der Welt am Sonntag auf die Frage nach der jüngsten Ausrichtung der CDU so, dass man es als Warnung an Kramp-Karrenbauer verstehen kann, den früheren Mittekurs der Partei nicht zu verlassen. Das Erfolgsrezept der CDU in der Kanzlerschaft Angela Merkels sei es nicht zuletzt gewesen, Probleme pragmatisch zu lösen und über die CDU-Stammwähler hinaus viele Bürger anzusprechen. Daran solle man festhalten. Dabei bewegt die CDU intern vor allem der Kurs in der Klimapolitik. Auch das werten einige als Kritik an Kramp-Karrenbauer, die früher eine CO2-Steuer auf fossile Brennstoffe kategorisch ausgeschlossen hatte. Sie bekräftigt nun, Maßnahmen müssten CO2 vermeiden, wirtschaftlich sinnvoll und anreizend und mit ihren Belastungen sozial ausgewogen sein. Für die Unionsfraktion und auch nach Kramp-Karrenbauers Willen erarbeiten Georg Nüßlein, CSU, und Andreas Jung, CDU, ein Konzept, das bis zum September vorliegen soll. Es soll, so betont Jung in der Welt am Sonntag, nicht notwendig zu mehr Belastungen führen. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung kündigt er an, Ergebnis offen, eine Ausweitung des Emissionshandels auf Wärme und Verkehr und auch steuerliche Anreize zu prüfen. Andere in der CDU werden jetzt schon deutlich konkreter. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther fordert einen einheitlichen Preis für CO2 in allen Sektoren. Das will auch die Union der Mitte. Die Gruppe von eher liberalen CDU-Politikern will außerdem die Kfz-Steuer reformieren. Mit Steuersenkungen, aber auch Erhöhungen, je nach Hubraum. Und im Gegenzug mit Entlastungen der Bürger über die Krankenversicherung.
Soweit Gudula Geuter von Berlin nach Köln. Dort gedachten heute Bürgerinitiativen und Anwohner der Kolbstraße im Stadtteil Mülheim des Nagelbombenanschlags vor 15 Jahren durch die rechtsextreme Terrorzelle NSU. Oliver Köhler aus Köln.
Um 15.56 Uhr erhoben sich Anwohner und Gäste der Kolbstraße zu einer Schweigeminute. Genau um diese Uhrzeit war vor 15 Jahren die Nagelbombe der rechten Terrorgruppe NSU explodiert. Heute stiegen 15 weiße Tauben in den Himmel, eine für jedes Jahr, das seit dem Anschlag vergangen ist. Für Verunsicherung sorgen bei der Gedenkfeier Drohbriefe, die Unbekannte in den vergangenen Tagen in Briefkästen und in Geschäften in der Umgebung der Kölner Kolbstraße hinterlassen hatten. In den Briefen werden Muslime aufgefordert, Deutschland zu verlassen, sonst müssten sie mit Angriffen rechnen. Die Polizei geht zwar von keiner konkreten Bedrohung für die Veranstaltung in Köln aus, doch viele Besucher sagen, sie machen sich Sorgen.
Natürlich macht man sich da Gedanken, aber ich weiß jetzt nicht, wer auf diese dumme Idee gekommen ist. Das muss man erstmal herauskriegen, bevor man jetzt alles Alarmglocken schlägt.
Im Hinterkopf macht man sich natürlich Sorgen. Es sind so viele Menschen da. Im Hinterkopf ist immer so ein Angst.
Gerade auch, wenn man einen Nagelbombenanschlag hinter sich hat, ist das einfach das, was da drin steht, auch Tatsache, was man erlebt hat. Und irgendwo ist das eine Drohung darüber, dass man es nochmal macht.
In Reden und Diskussionsbeiträgen haben Politiker, Anwohner und Vertreter muslimischer Organisationen die Drohungen scharf verurteilt. Die Täter müssten rasch gefunden und vor Gericht gestellt werden, fordert auch die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker.
Ich kann nur sagen, diese Aktion, die ist so widerwärtig, dass sie uns noch enger zusammenführt und wir gegen alle Dinge zusammenhalten werden, die unsere Gemeinsamkeit in der Stadt stören.
Die Veranstalter verstehen die Gedenkfeier auf der Kölner Kolbstraße jetzt erst recht als Zeichen gegen rechten Terror, Diskriminierung und Rassismus. Für Ärger sorgt am Tag des Gedenkens auch, dass es 15 Jahre nach dem Anschlag mit 22 Verletzten noch immer kein Mahnmal gibt. Die von einem Kölner Künstler gemeinsam mit Anwohnern der Kolbstraße geplante Gedenkstätte konnte bisher nicht gebaut werden, weil sie auf dem Gelände eines privaten Investors entstehen soll. Der hat aber bisher kein grünes Licht für den Bau gegeben.
Oliver Köhler informierte und wir blickten nochmal ins Ausland. Proteste gibt es heute erneut im Sudan. Mit einem Streik will die Opposition dort die Ablösung des Militärrats erzwingen, der seit dem Sturz des früheren Diktators al-Bashir die Macht innehat und sie offenbar auch nicht abgeben will. Mehr von Nina Amin.
Die Straßen in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum blieben weitgehend leer, die meisten Geschäfte geschlossen. Und das, obwohl in dem islamischen Staat heute ein ganz normaler Arbeitstag gewesen wäre, der erste nach dem Ramadanfest. Aber viele Sudanesen sind offenbar dem Aufruf der Opposition zum Generalstreik gefolgt. Arbeiter und Angestellte sollen zu Hause bleiben, twitterte das Gewerkschaftsbündnis SPA, das die Proteste gegen den regierenden Militärrat organisiert. Mohamed Diyadin ist Mitglied der Oppositionsbewegung. Er zeigte sich zufrieden. Die ersten Informationen, die wir erhalten haben, deuten darauf hin, dass der Streik und der zivile Ungehorsam trotz Drohungen vom Militärrat großen Erfolg haben. Der gesamte Verkehr in der Hauptstadt ist lahmgelegt. Fast alle Institutionen, öffentlich und privat, beteiligen sich am Streik. El-Rashid Mohammed Ibrahim, Experte für strategische Studien an einem regierungsnahen Forschungszentrum in Khartoum, glaubt hingegen nicht, dass die Proteste etwas ändern werden. Sie sollten sich nicht zu viel erhoffen, denn selbst wenn der Verkehr auf den Straßen und in der Luft lahmgelegt wird, wird das nicht reichen, um das Militär unter Druck zu setzen. In Syrien wurde das Assad-Regime auch nicht gestürzt, weil eine zivile Bewegung auf die Straße ging, genauso wenig in Libyen und im Jemen. Ich hätte noch viele andere Beispiele. Die Armeeführung, die seit dem Sturz des sudanesischen Langzeitmachthabers Omar al-Bashir an der Macht festhält, scheint weiterhin gewaltsam gegen die Proteste vorzugehen. Laut Gewerkschaftsbündnis SPA sind Dutzende streikende Angestellte von Banken, Kraftwerken und des Flughafens heute verhaftet worden. Damit sollen, so das Bündnis, andere unter Druck gesetzt werden, um den Streik zu brechen. Der Aufruf zum Generalstreik folgte auf die mutmaßliche Festnahme mehrerer Oppositionsführer. Sie sollen internationalen Medienberichten zufolge wenige Stunden nach einem Treffen mit Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed am vergangenen Freitag festgenommen worden sein. Der äthiopische Ministerpräsident hatte Gespräche mit Vertretern des Militärrates und der Protestbewegung geführt und einen schnellen, demokratischen Übergang im Sudan gefordert. Shams Eddin El-Kabashi ist Sprecher des Militärrates. Er sagte im sudanesischen Fernsehen, man setze immer noch auf Gespräche mit der Opposition. Wir hoffen, dass unsere Brüder in der Opposition unsere Einladung mit uns, ohne Vorbedingungen zu verhandeln, annehmen. Denn Vorbedingungen sind für uns nicht akzeptabel. Es geht hier um unser Vaterland. Wir schätzen auch sehr die Vermittlung durch Freunde des Sudans, die sich für unsere Angelegenheiten interessieren. Wir wollen eine Lösung finden. Aber wenn wir keine Lösung finden, gibt es nur eine Alternative, Und zwar eine Übergangsregierung, die der Militärrat einsetzen würde. Das will die sudanesische Protestbewegung nicht. Ihr Ziel ist es, einen landesweiten Generalstreik so lange fortzuführen, bis offiziell eine zivile Regierung an der Macht ist.
Soweit Nina Amin. Und jetzt gibt es bei uns wie immer das Sporttelegramm. Bei mir im Studio ist Uli Schäfer mit dem Saisonfinale der Handball-Bundesliga.
Genau, heute war der letzte Spieltag und es war unglaublich dramatisch. Heute sind alle wichtigen Entscheidungen gefallen. Deutscher Meister ist wie im Vorjahr SG Flensburg-Handewitt. Die Flensburger gewannen 27:24 beim Bergischen HC. Mats Nicholsen berichtet.
1000 mitgereiste Flensburger Fans feiern ihre Mannschaft, die völlig verdient deutscher Handballmeister geworden ist. Die Flensburger haben nur 2 Saisonspiele verloren und auch heute lagen sie zu keinem Zeitpunkt in Rückstand. 27:24 am Ende, der Sieg mit 3 Toren Vorsprung. Die Flensburger haben in den entscheidenden Momenten die Nerven behalten, auch als es in der zweiten Halbzeit phasenweise dann doch noch knapp wurde. Die SG Flensburg-Handewitt verteidigt die deutsche Handballmeisterschaft und das völlig verdient.
Und der THW Kiel wird Zweiter. Der Sieg der Kieler im letzten Spiel gegen Hannover mit 30:26 war am Ende wertlos. Spannung auch im Abstiegskampf. Bietigheim und Gummersbach trafen im direkten Duell aufeinander, spielten unentschieden und stiegen so beide in die zweite Liga ab. Daniel Neuhaus.
Es war ein Saisonfinale, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Und am Ende saßen geschlagene und enttäuschte Gummersbacher auf dem Hallenboden in Bietigheim. Ihr 25:25 Unentschieden war am Ende nichts wert. Denn im Parallelspiel gewannen die Eulen Ludwigshafen gegen GWD Minden knapp mit einem Tor. Aber es war genau das eine Tor, was sie brauchten, um an Bietigheim und Gummersbach vorbeizuziehen. Ludwigshafen freut sich also über den Last-Minute-Klassenerhalt. Der VfL Gummersbach steigt zum ersten Mal nach 53 Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit ab und muss im tiefen Tal der Tränen einen Neuanfang starten.
Zum Tennis. Heute zum Abschluss der French Open stand das Einzel der Männer auf dem Programm. Auf dem Sand standen dieselben Profis wie im Vorjahr, Rafael Nadal und der Österreicher Dominic Thiem. Und gewonnen hat wieder Nadal. Guido Ringel.
Rafael Nadal und der Sand von Paris, das ist eins. Das gehört zusammen. Und das wird nie wieder zu trennen sein. Der 12. Titel für Rafael Nadal, diesen Mallorquiner hier in Paris bei den French Open. Unglaubliches ist geschehen, denn noch nie zuvor hat ein Mensch 12 Titel bei einem Grand Slam Turnier erringen können. Rafael Nadal schafft's mit seinem 4-Satz-Sieg gegen Dominic Thiem aus Österreich. 3 Stunden und genau 1 Minute in diesem Sensationsfinale, weil Thiem lange Zeit mithalten konnte, sogar diesem Sandplatzkönig Nadal einen Satz abnehmen konnte. Aber dann kam er zurück, dieser Rafael Nadal, profitierte ein bisschen von einer höheren Fehlerquote des Dominic Thiem, der sich so viel vorgenommen hatte für dieses Finale, aber es nur teilweise umsetzen konnte. Rafael Nadal ist und bleibt Paris. Der erneute Triumph im Stade Roland Garros.
Im Endspiel um die deutsche Basketballmeisterschaft stehen sich wie im Vorjahr Bayern München und Alba Berlin gegenüber. Im Halbfinale gewannen die Berliner heute gegen die Baskets Oldenburg auch das 3. Spiel der Playoff-Serie. Aus Oldenburg berichtet Hendrik Lückhoff.
Die Berliner waren von Beginn an die tonangebende Mannschaft und diktierten das Spiel mit ihrem Tempo. Immer wenn Oldenburg einen guten Lauf hatte, setzten die Hauptstädter Nadelstiche und kühlten die Stimmung in der Oldenburger Halle wieder runter. Zwischenzeitlich lag Alba schon mit 12 Zählern vorne. Die Niedersachsen kämpften sich aber immer wieder ran. In die Pause ging Berlin mit 4 Punkten Vorsprung. Nach der Halbzeit das gleiche Bild. Berlin tonangebend, Oldenburg blieb aber dran. Doch wenn es eng wurde, konnten die Hauptstädter immer noch zulegen. Am Ende ein verdienter 100:89 Sieg. Damit kommt es jetzt zur Neuauflage des Finals vom vergangenen Jahr. Alba trifft auf den Titelverteidiger Bayern München.
Ergebnisse von der Frauenfußball-WM in Frankreich. Italien besiegte Australien 2:1. Brasilien gewann gegen Jamaika 3:0. Aktuell spielt England gegen Schottland. Und die deutsche Mannschaft, die ist am Tag nach dem 1:0 gegen China zum nächsten Spielort gereist. Christopher Klein.
Nach gut 3,5 Stunden im TGV sind die DFB-Frauen am frühen Nachmittag in Lille angekommen. Im Gepäck hatte die deutsche Mannschaft nicht nur den mühsam erkämpften 1:0 Auftaktsieg gegen China, sondern auch jede Menge Blessuren. Besonders der geschwollene Fuß von Spielmacherin Jennifer Marojan bereitet dem Trainerstab Sorgen. Marojans Einsatz am Mittwoch gegen die zum Auftakt ebenfalls siegreichen Spanierinnen ist fraglich. Zum DFB-Tross hinzugestoßen ist heute auch die Teampsychologin Birgit Prinz.
Und in der Fußball Nations League hat England das Spiel um Platz 3 gewonnen. Die Engländer besiegten die Schweiz im Elfmeterschießen 6:5. Drimmitsch vergab den entscheidenden Elfmeter. Im Finale stehen sich heute Abend ab 8:45 Europameister Portugal und die Niederlande gegenüber.
Vielen Dank, Uli Schäfer. Damit gehen diese Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk zu Ende. Ich darf Sie noch hinweisen auf unseren Abendkommentar um 19.05 Uhr, heute zum G20-Gipfel und der geplanten Digitalsteuer. Am Mikrofon war Detlef Karg. Ich wünsche Ihnen weiterhin frohe Pfingsten.